Herzlich willkommen zum 9. Business Impulse Podcast. Neue Folge des Business Impulse Podcast. Ich bin zu Gast bei Professor Dr. Volker Römermann in seiner Kanzlei. Hallo Herr Römermann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen hierfür.
Hallo Herr Meiners, freue mich sehr, dass Sie da sind.
Meine erste Frage an meine ganzen Gäste ist jedes Mal nach einer kurzen Vorstellung: Wer ist Professor Dr. Römermann privat? Wer ist Professor Dr. Römermann beruflich?
Wer bin ich privat? Schnell erzählt, 1968 geboren, 3 Kinder, ein 11-Jähriger und 2 Kinder, die 2 Jahre alt sind. Insoweit ist zu Hause also eine Menge los, wobei die Hauptlast natürlich bei meiner Frau liegt, all dieweil ich ja meistens unterwegs bin. Und beruflich, ich bin Rechtsanwalt, halte hier und da Vorträge, lehre an der Humboldt-Universität zu Berlin und tummle mich in meinen Hobbygebieten. Irgendein wichtiger Mensch hat mal gesagt, dass er nie gearbeitet hat, weil das immer seine Hobbys waren. Und so schön hätte ich das nicht ausdrücken können, aber so ähnlich geht es mir auch.
Ist dann Ihr Beruf Ihr Hobby? Ist es Ihr Traumberuf? Oder warum sind Sie Jurist geworden?
Ja, also außer Anwalt ist überhaupt gar kein anderer Beruf denkbar. Anwalt ist der beste, schönste Beruf, den man sich denken kann. Und dann kommt lange, lange, lange Zeit nichts. Mein Vater, der 1990 gestorben ist, war Anwalt und hat nie zu mir gesagt, ich müsse jetzt unbedingt Anwalt sein. Aber ich habe mitgenommen, dass das ein Beruf ist, in dem man aufgehen kann, der einem Befriedigung geben kann, der sehr viel Spaß macht, der einen vollständig auffressen kann übrigens. Mein Vater war sehr stark nierenkrank in den letzten Jahren, berufsunfähig geschrieben, aber der wäre auch ohne die Berufsausübung gar nicht denkbar gewesen. Also er hat mir mit Sicherheit gezeigt, dass das ein Beruf ist, der einen erfüllen kann.
Inwiefern, so bin ich da reingerutscht. Inwiefern erfüllt Sie so einen Beruf? Also für mich hört sich das doch immer sehr trocken an, mit vielen Paragraphen zu tun zu haben.
Ja, das ist, glaube ich, nur dann trocken, wenn man nicht die Fälle sieht und die Menschen sieht, die dahinter stehen. Was ist an dem Beruf erfüllend? Also ich könnte mir auch keinen anderen Beruf im Juristischen vorstellen. Ich könnte mir nicht vorstellen, Richter oder Staatsanwalt zu sein. Ich glaube, dass ein Richter und ein Staatsanwalt weniger Befriedigung finden, weil jemand so oder verurteilt zu haben oder dazu beigetragen zu haben, dass jemand verurteilt wird oder so, das fände ich zu wenig an Feedback, was man da bekommt. Und bei uns ist es so, wir leben davon natürlich, klar, also es hat ja auch eine unternehmerische Komponente und wir freuen uns, dass man Geld damit verdienen kann. Aber die eigentliche Befriedigung ziehe ich daraus, wenn wir zu Weihnachten ein Sideboard haben und dann schicken die Mandanten uns Wein, wobei ich gar keinen Wein trinke, aber das darf keiner erfahren, oder Fisch oder weiß ich, was es alles so gibt. Und dann hat man das Gefühl, gut, da konntest du tatsächlich was unterstützen und irgendwo was bewegen. Und das ist das, wo ich persönlich die Befriedigung draus ziehe.
Ist es für Sie auch eine Befriedigung, Sie sind ja auch viel als Redner unterwegs, dann auf der Bühne zu stehen und über diese Themen zu referieren?
Das ist zum Teil Gehirnjogging. Also an der Uni zum Beispiel ist ja ein reines Ehrenamt, da wird nichts vergütet, wird noch nicht mal Kostenerstattung gibt es da, sondern das ist nur, um Brainstorming zu betreiben, um sich den Fragen der Studenten auszusetzen, die oft sehr klug sind. Und das ist intellektuell einfach anspruchsvoll und spannend. Ich bin ja auch jemand, der viel veröffentlicht, Bücher schreibt und so. Auch das hat mit Vergütung nichts zu tun. Sie können nicht Geld verdienen mit Büchern schreiben, in meinem juristischen Bereich völlig ausgeschlossen, jedenfalls nicht nennenswert, sondern das ist eher, weil es sehr viele spannende Fragestellungen gibt im Wirtschaftsrecht, wo ich unterwegs bin. Und wenn man dann eine Anfrage kriegt von einer Redaktion, der NJW oder welcher Zeitschrift auch immer, dann ist das, reizt es mich dazu, Stellung zu nehmen und da ein kleines bisschen, ein kleiner Mosaikstein in der Diskussion zu sein, ein bisschen Position zu beziehen und in fruchtbare Diskussionen zu geraten.
Sie sind ja gleich Rechtsanwalt mit mehreren Schwerpunkten als Fachanwalt. Wie kommen dazu oder wo haben Sie sich denn Ihre Fachbereiche ausgesucht?
Also es gibt so einen Kanon an Fernweistiteln, die man erlangen kann. Und meine liegen alle im Wirtschaftsrecht. Also ich habe mal angefangen mit der Fachanwalt für Arbeitsrecht. Da muss man eine hohe Zahl von Fällen nachweisen gegenüber der Anwaltskammer. Und da muss man Kurse besuchen oder theoretische Kenntnisse nachweisen. Man darf bis zu 3, und ich habe 3. Also Arbeitsrecht habe ich mal angefangen und dann Handels- und Gesellschaftsrecht. Ich mache sehr viel Gesellschaftsrecht und Insolvenzrecht ist so derjenige, der noch vor ein paar Jahren dazugekommen ist als Fachanwaltstitel. Ja, das sind so meine Gebiete. Also ich tummle mich im Wirtschaftsrecht, aber im Wirtschaftsrecht alleine, das ist schon sehr bunt. Da kann man Wettbewerbsrecht machen und Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht, Verträge gestalten. Also das gibt schon mehr her, als einer alleine beherrschen kann.
Was war denn so für Sie Ihr wichtigster oder vielleicht bedeutendster Fall?
Tja, das ist schwer zu sagen.
Oder dürfen Sie überhaupt darüber reden?
Das ist die nächste Frage. Also über einige darf man reden, wenn wir von der Schweigepflicht befreit sind oder weil das sowieso ein großes Medienecho gefunden hat, dann darf man darüber reden. Das ist der bedeutendste Fall. Also ich habe hier zum Teil pleite gegangene Anwälte, Steuerberater sitzen, die mit Frau, Familie kommen und in ihrer Existenz im Grunde an so einem Endpunkt angekommen sind wirtschaftlich und wo ich versuche, denen zu helfen. Also das würden die sofort sagen, ist der wichtigste Fall, den man sich nur denken kann, die Existenz von einzelnen Leuten zu retten. Wenn man das in wirtschaftliche Zahlen fasst, gibt es natürlich bedeutendere Fälle als Einzelpersonen. Wir sind in dem Insolvenzbereich beispielsweise, haben wir einige große Verfahren hier abgewickelt oder sind zum Teil noch dabei aus der Branche der erneuerbaren Energien, etwa die Windwärts, Energie GmbH oder die Balsenstollenfabrik in der Nähe von Hildesheim. Also das sind große Verfahren mit jeweils einer großen Zahl von Mitarbeitern, immer im dreistelligen Bereich, wo wir auch dazu beigetragen haben, die Arbeitsplätze zu erhalten. Was in so einer Randlage, also in einem Dorf bei Eelze, bei Hildesheim, was wiederum bei Hannover liegt sozusagen, ist das vielleicht keine Selbstverständlichkeit. Und da das ist auch ein bedeutender Fall. Ein Fall, der jetzt gerade durch die Medien gegangen ist, ist der Fall Love Parade, wo 3 Anwälte von uns einen der Angeschuldigten vertreten und wo die Anklage gerade nicht zugelassen wurde vom Gericht. Der ist natürlich, wenn man so will, ein vor den Medien sehr stark aufgegriffener Fall und insoweit vielleicht auch wichtig.
Sie sind ja, das weiß ich nun auch aus anderen Zeiten, oder haben wir schon mal drüber gesprochen, Sie sind ja gleich mit einer eigenen Kanzlei gestartet. Sie waren ja nie groß irgendwo als Anwalt angestellt. War es für Sie immer gleich wichtig, selber die Stricke in der Hand zu halten?
Ich hatte meine Promotionsarbeit geschrieben über Anwaltsgesellschaften. Ich war also als Referendar das begleitend geschrieben, die Arbeit unterwegs in großen wirtschaftsrechtlichen internationalen Kanzleien und habe da die Partner interviewt, wie es denen so geht, wie die strukturiert sind und wie so der Ablauf da ist. Und dann habe ich irgendwann mal gesehen das Timesheet und da ist ein Blatt Papier neben dem Anwalt und er schreibt im 6-Minuten-Takt Zehntelstunden auf, was er so tut. Und da habe ich mir gesagt, vermutlich wäre ich einer von denen, die am meisten Stunden produzieren, aber ich möchte mein Leben eigentlich nicht danach ausrichten, was ich im Zehntelstundentakt mache und ich möchte das auch keinem gegenüber nachweisen. Also wenn ich mal mit einem Referendar zusammensitze und irgendeine spannende Rechtsfrage diskutiere, möchte ich nicht, dass ich im Kopf habe, jetzt hast du 5 Zehntelstunden verpasst, die müsstest du eigentlich als billable hours aufschreiben oder so. Und dieses Korsett, in das man dort gezwungen war, hat mich dazu bewogen, das nicht zu wollen. Ich hätte also in eine Reihe von Kanzleien einsteigen können, aber das war nicht meine Zielsetzung. Und dann habe ich einen Plan gemacht, wie eine Kanzlei zu errichten ist. Den gibt es sogar in Buchform. Damals 1996, glaube ich, erschienen in Otto Schmidt Verlag und bin dann sofort alleine gestartet. Also ich bin nie in einem Anstellungsverhältnis gewesen.
Ich weiß ja, dass Sie hier ein kleines Stück weiter am Georgsplatz gestartet sind und haben dort gleich eine ganze Etage gemietet. Womit nimmt man den Enthusiasmus, um zu sagen, ich lege gleich so groß los? Ich kann mir das doch eher vorstellen, irgendwie, ich suche mir eine kleine Butze und fange da als Anwalt erstmal so alleine an und dann sehen wir mal weiter.
das war in der Tat so, dass viele Freunde mich gefragt haben, wie viele Mandanten brauchst du, wie viel Geld hast du, ohne Mandanten zu überleben, wie lange überlebst du das? Das ist eine Fragestellung, die man als Unternehmer ja nie zulassen darf, sondern die Wahl war tatsächlich, für Hannoveraner Verhältnisse ist der Georgsplatz eine gute Adresse und eine sehr teure Adresse und wir waren in der BHF Bank, also in einem auch sehr gehobenen Bank-Etablissement sozusagen und dann auf der Büromöbelmesse in Köln unterwegs, um den teuersten Tresen zu kaufen, den die da hatten. Aber ich hatte nichts und auch keine Mandanten. Aber einen Plan, von dem ich dachte, es wäre ein guter Plan. Das war 1996, es gab noch kein Internet, es gab die gelben Seiten und wir haben dann mutig in den gelben Seiten inseriert. Das hatte keine Anwaltskanzlei. Es gab in den gelben Seiten für Anwälte nur diese kondolenzlistenartigen Zusammenstellungen von Anwälten. Und wir waren da mit Fettdruck. Und daraufhin kamen tatsächlich Mandanten durch solche Werbemittel. Und dann habe ich Bücher veröffentlicht und das haben wir in Zeitungen publiziert, dass es neue Bücher von mir gab. Und dann meldeten sich Leute. Und im nächsten Jahr gab es dann eine Reihe von Anwaltskanzleien, die auch Fettdruck hatten. Und da hatten wir ein Kästchen um die Anzeige und waren damit ganz, ganz weit vorne. Im dritten Jahr hatten ganz viele Kanzleien Kästchen und Fettdruck und wir hatten das Kästchen grau unterlegt. Ab dem vierten Jahr sind wir praktisch aus den gelben Seiten rausgegangen, weil es war so bunt und unbezahlbar für uns, dass es gar nicht mehr möglich war. Aber ich will das nur erwähnen als einen ganz kleinen Baustein aus so einem Marketingkonzept, was natürlich nur funktioniert, wenn man auch versucht, Qualifikationen zu sammeln, die man dann eben nach außen kommunizieren kann. Aber das war damals durchdacht und insoweit war da die Überzeugung, irgendwie wird es gehen, auch wenn es keine Sicherheit dafür gibt.
Ich wollte gerade sagen, da gehört ja viel Enthusiasmus dazu, um sowas durchzuziehen. Es hätte ja auch schief gehen können, oder?
Ja, so im Nachhinein betrachtet hätte es auch schief gehen können.
Aber gut, es
aber ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken. Es ist ja letztlich so, wenn Sie sich so mit Arbeit voll saugen sozusagen, eben Buchprojekte machen. Ich habe einen Großkommentar zum GmbH-Gesetz, das sind 600 Druckseiten, das sind so um die 2000 Maschinenseiten. GmbH-Gesetz, das ist ein Gesetz, was es seit 1892 gibt, seit über 100 Jahren gibt. Da finden Sie unendlich viel Literatur zu und sowas beschäftigt einen dann über viele Monate auch ganz gut und man hat nicht die Zeit, darüber nachzudenken, was passiert, wenn keine Mandanten kommen.
Das heißt, Sie haben natürlich sehr an Ihrer Reputation natürlich sehr, sehr stark gearbeitet. Hat man denn noch Zeit für die Mandanten? Die Krux ist ja dann da, den richtigen Bogen dazu finden.
Ja, ich bin tatsächlich so ein kleiner Workaholic, das ist so. Und die Strategie der Kanzlei war immer eine langfristige Strategie. Also ich bin nicht derjenige, der abends in der Kneipe Mandanten aufreißt oder so. Da wäre ich weder der Typ zu, noch hätte ich ein Talent dafür. Noch trinke ich Alkohol, was vermutlich auch eine Grundvoraussetzung wäre. Also in der Kombination ist die Strategie der Kanzlei im Marketing tatsächlich immer sehr, sehr langfristig gewesen. Und die dicken Bretter zu bohren, das zahlt sich die ersten 10 Jahre kaum aus. Weil da kriegen sie zwar mal punktuell ein Mandat und so, aber das ist tatsächlich eine langfristige Rufstrategie, die man da fährt. Der harte Weg, ne? Das ist wirklich der steinige Weg. Aber nach 10 Jahren ist es dann in Ordnung und man fängt an, damit zu leben.
Die Früchte zu tragen aus der ganzen.
Ja, ein bisschen schon.
Ja, Sie sagen Thema dicke Bretter bohren. Sie sind auch als Vortragsredner im Vorstand der German Speaker Association, diversen anderen Verbänden und eben auch als Honorarprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin unterwegs. Wie wichtig ist so, sind solche Funktionen ja, als Rechtsanwalt oder in Ihrem Konzept, so wie Sie es ja genannt haben?
Es ist die Vortragstätigkeit sicherlich ein wichtiger Baustein im Außenauftritt und in der Kommunikation der Kanzlei. Völlig klar, dass wir da auf Podien vertreten sind, bei Insolvenzrechtstagen oder sonstigen Fachauseinandersetzungen, Fachdiskussionen. Die Humboldt-Uni hat eine hervorragende Professorenschaft, wirklich ganz exzellente Leute, die da sind. Und mit denen in Kontakt zu sein und zu diskutieren, das ist schon für meinen Alltag auch wichtig, ja.
Wie wird man Honorarprofessor? Wird man dort angefragt oder bewirbt man sich um sowas?
Ich glaube nicht, dass man sich da sinnvoll bewerben kann. Also die Humboldt-Uni ernennt einen pro Jahr zum Honorarprofessor, dessen Lebensleistung ist jetzt zu viel gesagt, aber jedenfalls dessen wissenschaftliche Leistung über viele Jahre dadurch gewürdigt wird. Ich bin da mal hingekommen, weil eine der bedeutendsten deutschen Insolvenzrechtsprofessoren, Christoph Paulus, mich gefragt hätte, ob ich nicht dort einen Lehrauftrag übernehmen wollte. Und das ist eine große Ehre, insoweit habe ich das also gemacht. Und dann kam einige Jahre später die Anregung, oder es wurde gesagt, dass man da mein Engagement würdigen wolle durch die Verleihung des Honorarprofessors. Und das ist etwas, dem man sich kaum entziehen kann. Es ist natürlich so, dass ich tatsächlich sehr viel veröffentliche, auch in der Lehre, da sehr engagiert bin. Ich bin alle 14 Tage 4 Stunden dort und mache eine Vorlesung über Verträge verhandeln im Sommersemester, und im Wintersemester mache ich anwaltliches Berufsrecht. Und ich mache sehr viele Prüfungen für die Studenten, mache Studienarbeiten und so. Also das ist schon etwas, was Zeit kostet und was schon ein gewisses Engagement ist.
Aber das ist, zahlt sich das aus für Sie oder ist es reine ehrenhalber?
Ein Mandant hat mal gesagt, ich sei jetzt Honorarprofessor und insoweit bräuchte ich ja nicht mehr als Anwalt zu arbeiten. Aber das Wort Honorar ist halt eines der missverständlichsten Worte der deutschen Begriffsgeschichte, glaube ich, weil es ja tatsächlich ein Ehrenamt ist und nur der Ehre wegen verliehen wird. Also es ist eine Würdigung, mehr ist es nicht, aber die Humboldt-Universität gehört sicher zu den besseren juristischen Fakultäten in Deutschland und insoweit ist das eine schöne Würdigung. Aber Geld verdient man damit nicht. Und ob es einen Vorteil bietet gegenüber Mandanten, ist meines Erachtens auch zweischneidig. Es ist natürlich für die, die so diesen Betrieb und die Szene beobachten, ist es eine Würdigung. Aber andererseits gibt es auch Leute, die dann sagen, das ist ja abgehoben und das ist ja theoretisch und so weiter. Und die vielleicht nicht sehen, dass wenn man in der juristischen Wissenschaft unterwegs ist, dass das dann für den anwaltlichen Alltag wichtig und befruchtend ist. Sondern die sehen das als zwei verschiedene Sphären. Ich sehe es als eine Sphäre.
Ganz anderes Thema ist die 2020 Business Night, die Sie mit veranstalten und hier in Hannover ins Leben gerufen haben. Was hat es damit auf sich für jemanden, der das nicht kennt?
Ja, vor 6 Jahren haben wir in der Zeitung gelesen, dass es eine Peter Kutscher Night in der Welt gibt, nämlich in Tokio mal begründet. Begründet durch amerikanische und europäische Architekten, die dort Bauwerke vorstellen und die festgestellt haben, keiner kann es mehr hören, es ist langweilig, es ist langatmig und es ist unerträglich. Und daraufhin haben diese Architekten beschlossen, sich ein Format zu geben, was spritzig ist, was auf den Punkt kommt und wo auf einmal wieder jemand zuhört. Und das war die Geburtsstunde der Peter Kutscher-Bewegung. Peter Kutscher, wildes Geplapper auf Japanisch. Seitdem machen die Vorträge in 6 Minuten 40, nämlich 20 PowerPoint-Charts à 20 Sekunden, und haben festgestellt, alle hören wieder zu. Und diese Idee verbreitete sich aus Tokio in der Welt, in Windeseile, in New York und in Mailand und in London und in Paris und überall. Und dann stand es in der Zeitung und wir haben uns gedacht, dazu passt Hannover ja wie die Faust aufs Auge.
Okay.
In Deutschland, also in Hamburg und in München und so gab es das schon. Und wir haben uns gesagt, das müssen wir mal ausprobieren, und haben interessierte Leute eingeladen. Da hatten sich, wir hatten 80 Plätze vorgesehen und bei 150 Rückmeldungen haben wir dann angefangen, in großem Stil abzusagen, weil die Nachfrage deutlich größer war, als wir das dachten. Letztlich sind das Abende, wo 10, 12 Referenten jeweils in diesem Format referieren, und das macht das Ganze lebendig und spritzig, und die Referenten lernen auch auf den Punkt zu kommen und nicht, also eine Stunde einen Vortrag zu halten ist ja einfach, sondern in 6 Minuten 40 das Wesentliche zu kommunizieren. Und das wird nach wie vor stark nachgefragt. Wir machen das jetzt über 5 Jahre schon in Hannover, einmal im Vierteljahr, und haben sehr positives Feedback und gute Besucherzahlen.
Wie kommt man als Anwalt dazu, sowas so plötzlich ins Eventgeschäft einzusteigen?
Letztlich ist es ein Netzwerk. Also ich wurde frühzeitig bei der ersten Veranstaltung schon von einem Wirtschaftsprüfer gefragt, was habt ihr davon, wie viel verdient ihr damit? Und die Antwort ist nichts. Denn das, was die Teilnehmer da an Beitrag leisten, das geht für Catering und Raum und so schon drauf, Wobei man sagen muss, dass das Hotel mit uns sehr, sehr nett ist, das Sheraton Hotel, und uns sicherlich einen Freundschaftspreis macht. Aber auch der Freundschaftspreis ist irgendwann erreicht und das ist damit erschöpft. Warum machen wir es? Sicher nicht, um Geld damit zu verdienen, da kann man nur Geld zulegen, sondern um eine Plattform zu schaffen, wo unterschiedliche Leute sich treffen, sich austauschen, 12 unterschiedliche Themen an einem Abend erleben und ins Gespräch kommen. Und dadurch haben wir indirekten Vorteil davon, weil wir bieten die Plattform, wir haben eine eigene GmbH, die das organisiert, und meine Frau ist Geschäftsführerin der Tubab Tours GmbH und da macht sie eine Menge. Und ich glaube, da haben wir schon eine Menge Leute zusammengebracht.
Mhm. Wenn ich so das jetzt alles höre, hört sich das ja alles sehr erfolgreich an. Gab es dann auch schon mal eine Krise bei Volker Römermann bei der Kanzlei oder gab es immer nur den Way Up?
Also Way Up ist insoweit übertrieben, als dass es sicherlich auch Stagnationsphasen gab und solche, wo sich das nicht dramatisch nach oben entwickelt hat. Wir haben ja nie auch so fusioniert jetzt mit anderen in großem Stil. Also wir sind da in einem langsamen Wachstum über die Jahre begriffen. Aber so richtig mit einer richtig saftigen Krise kann ich leider nicht dienen. Also was ich unterschätzt habe, vielleicht ist das so eine Art Krise, ist die Anlaufphase in der Insolvenzverwaltung. Wir machen auch Insolvenzverwaltung seit über 10 Jahren. Und das war wirklich ein schwieriger Einstieg. Wir haben uns bei Gerichten vorgestellt. Ich habe mal den ersten Kommentar zur Insolvenzordnung 1999 herausgegeben. Also viele Richter kannten mich. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie auch dann bedeutende Verfahren kriegen. Das war lange Zeit, haben wir zwar Verfahren gekriegt, aber nicht so richtig bedeutsame. Das hat sich erst gedreht im Jahre 2012. Seit diesem Jahr dürfen die Geschäftsführer von in Krise befindlichen Unternehmen stärker Einfluss nehmen, dürfen selbst Empfehlungen aussprechen, dürfen Wünsche äußern. Und da ist eine Kanzlei wie wir, die draußen viel unterwegs ist, dann oft in den Empfehlungen drin, sodass wir da also große Verfahren dann gekriegt haben. Aber die Zeit vorher war sehr schwierig, in der Tat. Hm. Vielleicht ist das so eine Art Krise, aber so eine richtig handfeste Krise habe ich leider nicht.
Ja, ist ja auch gut, wunderbar. Sie sagen, Sie sind Workaholic. Was motiviert Sie daran, jeden Tag neu aufzustehen, jeden Tag wieder an den Schreibtisch zu gehen oder ein Buch zu schreiben oder sonst irgendwie?
Also ich bin tatsächlich überzeugt, dass das der spannendste Beruf ist, den man sich denken kann, Anwalt zu sein. Mit den verschiedenen Facetten eben. Auch die Insolvenzverwaltung hat sehr spannende Aspekte. Man rückt da in so eine Unternehmerstellung ein, indem man das Unternehmen mitführt, mit dem bisherigen Geschäftsführer zusammen sozusagen. Rechtlich sogar in der dominanten Position. In Wirklichkeit natürlich nicht, weil ich bin nicht der bessere Bäcker und ich bin nicht der bessere Windenergieprojektierer und ich bin nicht der bessere Drucker. Und man ist immer auf Branchenkenntnisse der anderen angewiesen. Aber rechtlich hat man da eine sehr starke Position. Also das unternehmerische Dasein und dann die Kombination mit dem Recht, das finde ich in der Tat nach wie vor außerordentlich spannend und hat gar nichts von staubtrocken. Ich habe im Studium sehr früh ein Praktikum gemacht, schon in der Kanzlei, und habe also sehr, sehr früh schon in den ersten Semestern gemerkt, wo ist das echte Leben dabei sozusagen, und das hat mich da immer vorangetrieben und motiviert.
Gibt es den Privatmann Volker Römermann dann überhaupt noch?
Den gibt es in der Tat wenig. Also meine Frau schimpft zu Recht, wenn ich mal zu Hause bin, dass ich nicht so oft zu Hause sei. Ich versuche schon, mich meinen Kindern zu widmen und die Zeit, die ich zur Verfügung habe, dann auch intensiv mit den Kindern und der Familie zu verbringen. Aber es ist so, dass ich tatsächlich sehr viel unterwegs bin und da bleibt nicht viel Zeit für Freizeitaktivitäten. Also ich kann nicht so richtig mit Hobbys dienen und versuche im Urlaub möglichst wenig zu arbeiten, wenn wir irgendwo weg sind, und mal ein Buch zu lesen. Aber statistisch gesehen habe ich relativ wenig Freizeit. Das ist so.
Gibt es denn für Sie überhaupt Entspannung? Oder ist Ihr Arbeiten Entspannung für Sie?
Ich betrachte Arbeit nicht als negativen Stress, in der Tat. Mhm. Das ist schon stressig sicherlich und es ist lang und es ist viel, aber ich leide darunter nicht. Ist auch ein bisschen eine Frage, welche Einstellung man dazu hat, ein Stück weit. Meine Frau sagt, die erholsamste Zeit, die sie jemals mit mir hatte, war, als wir nach Timbuktu gefahren sind. Timbuktu, jeder hat den Ort gehört, Kaum jemand war bislang da, kurioserweise. Man kriegt sogar einen Stempel in den Pass, dass man in Timbuktu war, okay, wenn man da war. Ist im Moment nicht so zu empfehlen, ist in Mali halt und da ist die ISIS unterwegs. Aber wenn die ISIS mal nicht da ist, ist das außerordentlich spannend. Man kommt nur hin, indem man auf dem Niger in einer Holzpinasse, in so einem Bötchen, 2 Tage fährt und am Ende des ersten Tages ein Zelt aufschlägt, weil es schlichtweg überhaupt keine Zivilisation zwischendurch gibt. Es gibt keinen Ort, keine Stadt, nichts. Und einen Tag lang habe ich versucht, mit meinem Handy Anschluss an die Kanzlei zu finden, zu fragen, wer hat angerufen, welche Frist läuft, welche Post ist eingegangen. Am Ende des ersten Tages war ich resigniert. Und meine Frau sagt, das war mega erholsam für sie, weil am zweiten Tag wusste ich, ich kann nichts tun, ich kann niemanden erreichen. Und wir saßen auf dem Bötchen und haben die Landschaft an uns vorbeiziehen sehen. Und das war in der Tat mal was ganz anderes. Aber sonst so richtig die ganz schweren Erholungsphasen, so ganz ohne Arbeit oder so, das kenne ich eigentlich nicht. Ist auch nicht schlimm. Also ich finde, sich so künstlich zu versuchen abzuschotten und dann kommt man wieder und auf einmal sind alle möglichen Sachen passiert. Also ich mag es durchaus, immer mal auf dem Laufenden zu sein.
Also solche Begriffe wie Work-Life-Balance sind für Sie... Gibt es für Sie gar nicht?
Da kann ich bislang noch nichts mit anfangen. Ich weiß, dass es das geben soll. Aber das ist natürlich auch ein Begriff, der aus einer Trennung zwischen Privatleben und Beruf hervorgeht. Ja. Die Trennung habe ich so auch nicht. Und kann das auch schwer nachvollziehen. Also das ist so, diese Mandatsarbeit und so, das ist schon ein bedeutender Teil meines Lebens. Und das mache ich auch gerne. Und ich würde nicht sagen, also es gibt ja Leute, die, wenn sie nach Hause kommen, das alles abstreifen und hinter sich lassen und versuchen, sozusagen das Gehirn einmal komplett auszuleeren und neu anzufangen oder so. Dazu gehöre ich nicht. Das ist gar nicht meine Welt.
Gibt es für Sie dann so bestimmte Tagesrituale, Routinen am Tag? Wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf bei Professor Dr. Römermann aus?
Gibt's gar nicht. Also manchmal bin ich sehr, sehr, sehr früh nachts schon unterwegs, um irgendwelche Termine wahrzunehmen. Wenn ich es mir aussuchen kann, schlafe ich gerne lang. Das heißt bis 9 oder so, wobei die Kinder typischerweise um 7 schon ihr Recht fordern, sodass es also ganz selten nur dazu kommt. Aber wenn ich könnte, würde ich gerne lange schlafen und spät ins Bett gehen. Aber in Wirklichkeit sind 95% meiner Tage fremddiktiert. Durch Termine vorgegeben, durch irgendwas vorgegeben und immer anders. Also ich bin da, es gibt keinen festen Tagesablauf, gibt keinen Rhythmus.
Gibt es für Sie ein Lebensmotto, einen Leitspruch, nach dem Sie leben?
Nee, kann ich nicht mit dienen. Also keine übergeordneten Worte oder so, die mich inspirieren würden.
Sie sagten auch, Sie lesen ja auch viel. Gibt es, wenn Sie nur ein Buch empfehlen könnten, welches wäre das?
Und das ist eine ganz schlimme Frage für mich, weil ich lese in Wirklichkeit gar nicht viel, sondern nur im Urlaub, aber ich sammle Bücher. Es gibt keine Buchhandlung, an der ich vorbeigehen könnte, ohne reinzugehen. Und außerdem mag ich alte Bücher. Ich bestelle in Antiquariaten irgendwie so den Goethe von 1800 und so. Solche ganz skurrilen Sachen mache ich. In dem vollen Bewusstsein, dass ich nie dazu kommen werde, das zu lesen, auch zum Teil. Einfach, weil ich Bücher liebe. Und meine Frau hat irgendwann mir verboten, Bücherregale zu kaufen. Wir haben auch keine Wände mehr, muss ich zugeben. Insoweit hat sie in gewisser Weise recht. Das hält mich aber nicht davon ab, sondern ich staple die Bücher jetzt auf dem Fußboden und bilde Türme.
Ach so, okay.
Und versuche, an denen vorbeizusteigen. Ein Buch daraus auszuwählen, ist extrem schwierig. Was ich seit der Islamismusbewegung und so in letzter Zeit immer mal empfohlen habe und wovon ich wirklich sehr angetan bin, ist Michel Houellebecqs Soumission, die Unterwerfung. Ein Buch, was zwar ein Roman ist und ich habe sonst nie Zeit für Romane, ich lese sonst immer irgendwelche historischen Bücher, Sachbücher, aber das ist ein Roman, der, glaube ich, ein Verständnis wecken kann und eine Idee davon geben kann, wie ganz sachte sich die Welt verändert. Und insoweit halte ich den Houellebecq für ein außerordentlich gelungenes, spannendes Buch und meine, dass man klüger ist, wenn man es gelesen hat. Aber das ist bestimmt nicht das wichtigste Buch dieser Menschheit. Ich habe früher schon gerne Taha Benjaloun gelesen, als ich in Paris studiert habe. Ein arabischer Schriftsteller, der aus der arabischen Welt im Grunde so eine Geschichtenwelt mitbringt, die unglaublich gut erzählt ist. Ja, und sonst Biografien und sowas lese ich viel. Dicke Bretter bohren.
Dicke Bretter bohren, angeht, okay. Ja. Super. Die letzte Frage ist, wir sind im Business Impulse Podcast. Gibt es einen Business Impuls, den Sie allen Hörern mitgeben könnten aus Ihrer Sicht?
Als Jurist, wenn ich auf meinen Erfahrungshorizont da abstellen darf, man kann unternehmerisch unglaublich viel machen, aber wenn man die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht einhält, kann man auch alles wieder kaputt machen. Also ich habe in der Insolvenz gerade mit einem Chemieunternehmen zu tun. Da ist eine der Fragen, wie kommen die notwendigen Genehmigungen? Wenn da in so einem Bereich, der wirklich hochgefährlich ist, auch in der Produktion, da kann man hoch erfolgreich sein, aber wenn man die Genehmigung dafür nicht hat und es passiert irgendwas, dann sind wir im Jahre 2016 in einer Welt, wo sofort der Staatsanwalt um die Ecke kommt. Also vieles, was vor 5 oder 6 Jahren noch ein Kavaliersdelikt war, wo man gesagt hat, ist ein guter Unternehmer, aber der hat dies und jenes nicht beachtet, da haben wir heute eine Verstrafrechtlichung der Welt. Da werden die Manager dann eben strafrechtlich angeklagt, und zwar richtig heftig, in ganz großem Stil. Und da muss man aufpassen, das hilft nicht, Intuition alleine hilft nicht. Man sieht die Gefahren nicht durch Intuition, man unterschätzt das dramatisch. Und insoweit glaube ich, dass es richtig ist, auch die juristische Dimension nicht völlig zu vernachlässigen. Der gute Unternehmer ist natürlich kein Bedenkenträger und prescht nach vorne und probiert mal was aus, das ist mir völlig klar. Aber die Risiken, die heutzutage da drin stecken, in dieser verrechtlichen Welt, sind unüberschaubar geworden. Und das nicht völlig zu vernachlässigen, ist, glaube ich, wichtig für Unternehmer.
Alles klar. Herr Professor Rohmann, ich danke recht herzlich für dieses Interview. War viele spannende Impulse dabei.
Herzlichen Dank, Herr Meier.
Ich hoffe, dass Ihnen dieser Podcast gefallen hat und dass Sie einige Impulse mitnehmen konnten. Wenn das so ist, dann würde ich mich über eine kurze Bewertung und eine Rezension auf iTunes sehr freuen. Dieses Feedback ist sehr wichtig, damit der Podcast auch entsprechend höher gelistet wird. Alle Links und alle Informationen zu diesem Podcast finden Sie immer online unter www.businessimpulse.net. Wenn Sie sich auch mal vorstellen können, als Gast im Business Impulse Podcast dabei zu sein, dann schicken Sie mir einfach eine kurze E-Mail an kontakt@businessimpulse.net. Bis zum nächsten Mal. Ihr Carsten Meiners.